durch das, dass mein Vater auch Alkoholiker war, habe ich mich auch mal ein bisschen mit Alkoholismus beschäftigt. Und ich habe mal gelesen, dass die erste Form von Alkoholismus darin beginnt, dass man sich auf Alkohol freut, wenn man zum Beispiel von der Arbeit nach Hause fährt. Und die Frage ist, wann beginnt denn Rassismus? Gibt es da auch sowas wie so eine Einstiegshürde? Oder vielleicht sogar Dinge, die wir als relativ selbstverständlich halten, die wir im Alltag so machen, aber die, wenn man genauer hinguckt, eigentlich Rassismus sind. Es gilt, wie immer, in diesem Podcast-Format das Bewusstsein zu schärfen, genauer hinzuschauen, die Lupe anzusetzen. Und dementsprechend genau dafür ist heute auch dieser Soul Talk da. Wir tauschen uns einfach von Herz zu Herz, ohne Skript aus und gucken mal, wo es uns hintreibt. Was ist denn Rassismus für uns? Und ertappen wir uns vielleicht auch tagtäglich, also Steffen und ich, auch hier und da mal rassistisch zu sein. Und nur wenn wir was im bewussten Feld haben, dann können wir auch aktiv darauf eingreifen und es auch ändern. Und dafür ist die Podcast-Folge da. Ganz viel Spaß mit diesem neuen Soul Talk mit meinem lieben Soul-Buddy Steffen Kirchner. Let's go, Intro.
Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the oldest Soul Talk.
Ja, ich wollte heute eigentlich mal einsteigen mit einer Frage an dich. Bist du, das weiß ich tatsächlich gar nicht, bist du Fan von einem Fußballverein oder von sonstigen Club oder warst du das irgendwie mal, so ein richtiger Fan, wie es im Buche steht? Oder Basketballclub oder so?
Niemals.
Warum?
Weil ich immer die Sportart gut fand und nie ein Team. Also ich war nie so, boah, ich konzentriere mich auf eines. Also ich war ja schon immer ein riesengroßer Basketballfan. Ne? Klar, die Ära Michael Jordan, Bulls und so, mega geil, habe ich geliebt. Aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, nur die, und wenn die verlieren, weine ich, und wenn die gewinnen, dann renne ich nackt auf die Straße, sondern einfach, hey, einfach geil anzuschauen, hat total Spaß gemacht. Aber das kenne ich nicht. Und lustigerweise habe ich da auch schon öfter mal mit anderen drüber gesprochen, die so Dauerkarten haben in Fußballstadien. Und das ganz gang und gäbe ist, da quasi sich am Samstagnachmittag einen wegzuschreien. So, ne?
Ja.
Also so schon ein bisschen so dieses, ich bin da integriert in eine Gruppe und da kann ich die Sau rauslassen. Also ich kenne es von mir nicht, nee, gar nicht. Und ich weiß auch nicht, wie sich das anfühlt. Das muss ich ganz echt sagen. Und jetzt bin ich sehr gespannt, weil, so wie ich dich kenne, du bist ja ein absoluter Stratege.
Ja, sprich weiter.
Was war der Hintergrund dieser Frage, dass das nicht so nebulös ist?
Naja, wir haben uns ja im Vorfeld überlegt, ob wir heute mal über Rassismus sprechen wollen.
Genau.
Ein unglaublich wichtiges Thema, das auch eigentlich in die Schulen gehört. Noch viel mehr, also es kommt ja, aber noch viel, viel mehr. Und genau, tatsächlich ist jetzt Fantum sozusagen für mich, und das wird jetzt vielleicht den einen oder anderen nicht besonders begeistern, die Aussage, aber es ist so, aus meiner Sicht zumindest, Fantum ist eine Urform des Rassismus. Also der Fan kommt ja von Fanatic. Die Fans sind die Fanatics, also Fanatische, Fanatisten sozusagen. Und der Fanatismus ist ja im Endeffekt eine Form von extremer Ideologie, die in der Regel mit Rassismus im Zusammenhang steht. Weil ich sage jetzt mal, wir kennen religiöse Fanatisten und so weiter und so fort. Wir kennen auch Fanatisten im Rassenkontext, schwarz gegen weiß, Männer gegen Frauen, wie auch immer. Ne? Also das gibt es in vielen, vielen Bereichen. Gibt es natürlich auch in der Wirtschaft. Ne? Auch manche Unternehmenskultur wird zur Religion, zur Ersatzreligion, Wissenschaft, also alles Mögliche, kann ja sozusagen dann zu so einer Gruppenzugehörigkeit irgendwie, wir sind die Guten, die sind die Bösen, dann führen. Und deswegen war ich tatsächlich, also aus meiner Jugend kenne ich es, Fan zu sein. Also in meiner Jugend war ich tatsächlich Fan im Bereich von Fußball.
Mhm.
Von Borussia Dortmund.
Ah, wow. Das ist sehr cool.
Ja. Wie kannst du nur?
Du Schwein! Genau. Kannst du ein Glas Bein ausziehen, du Saugrippe?
Genau. Nach München machst du keinen Schritt mehr.
Ja, genau. Okay, ja, genau, so war es. Und das war deswegen, weil einer meiner besten Freunde Borussia Dortmund-Fan war. Mhm. Ich mit Bayern München nie was anfangen konnte in der Jugend. Und zweitens, ich diese schwarz-gelben Trikots am geilsten fand. Also
warst schon immer mehr der Design-Typ. So,
ne? Ja, auf alle Fälle. Genau, also gelb ist mehr meine Farbe als rot. Das muss ich bis heute gehalten. Und ja, genau, so ist es irgendwie, also aus kindlichen Gründen, sage ich jetzt mal, ne? Einfach zugewandert sozusagen. Genau, war aber jetzt nie ein Hardcore-Fan, aber schon ein leichter Fan sozusagen. Und interessanterweise ist da was entstanden, was vielleicht mit diesem Rassismus-Thema auch tatsächlich einen ernsten Hintergrund hat. Und zwar, ich bin ja ein Sportfan, so wie du auch, ne? Also Sportfan im Sinne der Sache. Ich liebe Sport. Aber da gibt's kein Pendant dazu, es gibt keinen Gegner dazu. Aber Fan zu sein dann von einem Club sozusagen, und ich war nicht Hardcore, aber auch schon Softcore, hat dazu geführt, dass ich Sport nicht mehr entspannt anschauen konnte, also zumindest Fußball, sondern immer mit einer gewissen Aggressivität, mit einer Angst. Oh Gott, hoffentlich geht das gut und hoffentlich kriegen die das. Und es ging schon los, bevor der Spieltag war und so weiter. Man fieberte hin. Das hat natürlich auch was. Ich meine, davon lebt eine ganze Industrie. Das macht auch einen Reiz aus, ne? Also das ist jetzt nicht nur schlecht. Ich habe festgestellt, dass da tatsächlich, wenn dann eben Niederlagen passiert sind für meinen damaligen Herzensclub, dass ich gelitten habe. So, und jetzt kommt dieser Faktor Leid ins Spiel. Dieses Leid natürlich, erstens mal vergiftest du dich damit selber. Es nimmt dir irgendwann auch die spielerische Leichtigkeit an diesem Spiel oder an dem Sport, an der Sache. Und drittens, wo Leid ist, ist ein Opfer. Das heißt, ich bin das Opfer, und wo ein Opfer ist, ist immer ein Täter.
Ein Schuldiger.
So, und jetzt sind wir beim Rassismus. Jetzt ging es darum, Leid zu vermeiden. Also hatten wir, also ich sag mal so, wer Fan von etwas ist, aus der Perspektive, ist immer umzingelt von Gegnern. Weil alle anderen wollen, also zumindest mal im Sport ist es so, alle anderen wollen das, was du auch willst. Also sind alle Feinde sozusagen. Und jetzt müssen wir uns verteidigen. Und wehe, das gelingt uns nicht. Und so weiter. Und jetzt entsteht dieses Leid. Ja, dieses tiefe, tiefe Leid. Und das ist jetzt aus dem Sport noch fast spielerisch, wobei es dann natürlich auch, wenn du mal siehst, was da jetzt mittlerweile alles los ist, wie das auch politisiert wird, wie teilweise da dann auch mit Hooligantum und so weiter und so fort, oder in anderen Ländern, wo es ja wirklich dann, wo Spieler erschossen werden, wo Schiedsrichter erschossen und verfolgt werden und so weiter und so fort, das ist natürlich extrem, aber es gibt es, wo das hinführt am Ende des Tages, ne? Und das ist schon etwas, wo ich sag, naja, also ich liebe heute den Sport an sich. Ich finde Persönlichkeiten aus dem Sport toll, einzelne Spieler. Ich finde auch durchaus Clubs bemerkenswert. Ich finde Borussia Dortmund immer noch einen super interessanten Club wegen der Emotionalität. Ich kann auch mit Bayern München mittlerweile durchaus was anfangen im Sinne von Respekt für so eine Leistung. Also so jeden Club, ob das Freiburg ist oder sonst was. Also ich kann überall hinschauen und kann da was draus ziehen für mich. Aber Fan zu sein ist etwas, was ich für mich aus meinem Leben verbannt habe, weil ich eben jede Urform des Rassismus grundsätzlich ablehne sozusagen.
Wir sind ja beides Menschen, die jetzt nicht mal auf einen kurzen Moment, sage ich mal, jemanden beurteilen und schon gar nicht verurteilen. Wie kann der das nur machen? Ne? Ich glaube, wir haben beide mittlerweile die Fähigkeit, mal kurz innezuhalten und dann mal kurz uns die Frage zu stellen, ja, warum? Warum macht er denn das? Und wenn man da mal Ebene für Ebene runtergeht, warum schließt sich denn jemand, naja, vielleicht, man muss sich ja, um rassistisch zu sein, nicht zwangsläufig eine Gruppe anschließen, aber oft ist es so, ne, dass man sich stärker fühlt einfach. Ne?
Mhm. Es führt automatisch dazu.
Ja. Genau. Mhm. Was ist denn der Grund, dass es überhaupt Rassismus gibt? Ich würde sagen, der Hauptgrund dafür ist Angst. Oder vielleicht ist das sogar noch weiter unten. Noch weiter unten ist Angst. Aber ich glaube, der Hauptpunkt ist mangelnde Eigenverantwortung. Mhm. Weil wenn ich eigenverantwortlich bin, dann suche ich gar nicht danach, ob irgendjemand schuld ist an etwas, dass es bei mir gerade so ist. Also jetzt mal wirklich ganz hart und ehrlich gesprochen Ausländerthematik. Wie oft höre ich, weil jetzt so viele Ausländer bei uns im Land sind und so weiter, geht es uns jetzt schlechter? Geht es mir schlechter? Habe ich weniger? Werde ich gekündigt? Weil irgendeiner jetzt da vom Ausland kommt, der ist jetzt eingestellt worden, verliere ich mein Haus und so weiter. Ich glaube, dass das der Hauptgrund ist, dass es überhaupt Rassismus gibt. Und wenn du dann nicht irgendwann in die Entwicklungsphase kommst, dass es immer an mir liegt, wie ich mich jetzt entwickle und dass es einen Grund gibt, warum, ich sag mal, jetzt jemand anderes, plakativ gesprochen, einen Job bekommt und ich dafür gekündigt werde, das hat ja auch einen Grund, da hat der andere keine Schuld, sondern da liegt es anscheinend daran, dass irgendwas an mir nicht so ist, wie es zum Beispiel jetzt der Arbeitgeber gerne gehabt hätte. Das hat mit dem anderen eigentlich gar nichts zu tun. Aber ich glaube, das Wichtigste am Rassismus ist mal zu erkennen und festzustellen, dass man seinen Shit bei dem anderen ablädt. Und das hat ja schon in der Geschichte sehr, sehr gut funktioniert. Ein Feindbild zu erzeugen hat super gut funktioniert. Das funktioniert ja auch jetzt, auch in Corona-Zeiten hat das super gut funktioniert. Und das war ja auch, ehrlich gesagt, auch Rassismus vom anderen Stern, was in der Impfthematik passiert ist.
Absolut.
Das war ja wie im Prinzip eigentlich, wenn man es jetzt mal so ausspricht, wie 45.
Ja.
Also eine Trennung der Gesellschaft. Na, die sind schlecht, die sind gut und jeder schimpft über den anderen. Das war ja wie im Bilderbuch. Und da denkt man sich eigentlich, ja gut, wir sprechen da jetzt irgendwie von vor 60 Jahren, 70 Jahren oder so. Wir sprechen aber jetzt aktuell immer noch über diese Thematik, die sich natürlich zugespitzt hat vor ein, zwei Jahren. Stell dir das mal vor, wir sind einfach in 2024 und reden immer noch darüber, dass es eine Spaltung der Gesellschaft gibt und zwar massivst. Du darfst rein, du nicht. Und das in einem Land wie Deutschland. Na, und das ist einfach heftig. Das ist einfach heftig.
Ja, also ich glaube, dass Rassismus eine Folge von einem Mangel an Liebe entsteht. Ich glaube, der Mangel an Liebe ist die Grundlage für alles, was in dieser Welt an Bösartigkeit, an Leid eben dann auch entsteht. Ne? Der Mangel an Liebe zeigt sich in Angst, so wie du sagst. Angst ist ein Mangel an Liebe, weil Angst entsteht ja immer aus dem Gefühl heraus, zu wenig zu sein, zu wenig zu haben, zu wenig zu bekommen, nicht dazu zu gehören und so weiter. Also die Angst vor der Ablehnung, die Angst Mangel. Die Angst vor der Ausgrenzung, irgendeine Form von Mangel. Ja? Mhm. Also Mangel an Liebe. So, und ich glaube, die also von der spirituellen Sicht heraus ist es natürlich so, dass die Wurzel allen Leides in der Welt ist die Illusion der Trennung. Also die Entfremdung. Ich glaube, ich habe das Wort auch schon mal benutzt hier im Soul Talk, dass wir uns fremd geworden sind. Uns selber, wir sind uns selber fremd geworden. Menschen spüren und verstehen sich selber nicht. haben uns selber ein bisschen verloren auf unserem Weg. Wir sind entfremdet von der Natur, wir sind entfremdet von den Tieren und den Lebewesen, wir sind entfremdet voneinander. Und wie du sagst, ne, die letzten 2-3 Jahre, gerade Corona-Pandemie, Lockdowns, Menschen zu Hause lassen, Kontakte vermeiden, dann Menschen in Gruppen einsortieren, Menschen markieren. Das sind die einen, das sind die anderen, das sind die Guten, das sind die Bösen, das sind die, die Menschen retten, das sind die anderen, die Menschenleben gefährden und so weiter. Diese Spaltung führt natürlich genau zu diesen Ängsten dann auch, weil das ist ja eine Trennung, eine ganz krasse Trennung auf verschiedensten Ebenen. Und diese Ängste führen dann eben zu Verhaltensweisen. Das ist das, was wir jetzt nach und nach praktisch alles sehen. Und das ist, ja, das hat Dinge beschleunigt, die davor natürlich schon in der Keimzelle da waren. Ne? Der ganze harte Rassismus, die Fremdenfeindlichkeit und vieles, was jetzt so auch sichtbar wird, war ja in der Keimzelle an vielen Stellen ja auch davor schon da. Das ist ehrlich gesagt übrigens auch, wie, sage ich jetzt mal, in den 30er Jahren mit Hitler. Hitler hat die Leute nicht zu Rassisten gemacht, sorry. Also, und ich will ihn nicht verteidigen, um Gottes Willen, ja. Eines der schlimmsten Geschöpfe, die jemals auf diesem Planeten rumgelaufen sind. Aber ganz klar, Rassismus war vor Hitler schon da, in den Köpfen der Menschen, in den Herzen der Menschen. Das hat eine sehr, sehr, sehr lange Tradition, gerade auch im deutschsprachigen Raum. Und Hitler war der Erste, der es organisieren konnte, diesen Rassismus, diesen Fremdenhass, den Judenhass übrigens vor allem auch ganz speziell. Er war der Erste, der es organisieren konnte, eine Form bringen konnte, weil er leider wahrscheinlich sehr relativ intelligent war und auch charismatisch war. Wir haben ja ein Bild nach außen von einem Menschen, der eigentlich der Teufel ist, was er natürlich im Inneren auch war und mit Sicherheit auch ausflippen konnte. Aber am Ende des Tages kannst du so Massen nur bewegen, wenn du unglaublich charismatisch sein kannst. Ne? Der war gerade übrigens auch in Bayern und vor allem auch in München in der Schickeria extrem erfolgreich. Und das kannst du nur, vor allem wenn du kein Münchner bist, wenn du einen unheimlichen Charme hast, wenn du es gut mit den Leuten kannst und so weiter. Ne? Und es gibt ja viele Zeugenaussagen auch oder Zeitzeugenaussagen von Menschen, die sagen, hätte man nie gedacht, wie der so ist. Ne? Das war eigentlich ein unheimlich umgänglicher, netter Typ so erstmal. Ne? Also so der, wie sagt man, das Schaf im Wolfspelz, nicht das Wolf im Schafspelz. Ne? Genau. Genau. Und so war das auch. Ja, genau. Jetzt bin ich ein bisschen abgekommen vom Punkt, aber genau, das ist die Keimzelle, diese Angst, die dann da entsteht. Ne? Und der Mangel an Liebe ist halt einfach wirklich immer so dieses Gefühl, wir sind die einen und die anderen sind nicht wir. Ja, der Monotheismus, der ja dann entstanden ist auch, ne, also dass man früher ganz ursprünglich, ne, im Römischen Reich und so weiter, die hatten ja viele Götter sozusagen, ne, was es da nicht alles gab. Und gibt's ja auch bis heute in vielen Religionen, die an viele verschiedene Götter oder Gottheiten und Erscheinungsformen glauben. Aber in dem Moment, wo der Monotheismus entsteht, wird es natürlich dann schwierig, weil jetzt gibt es praktisch Gläubige und Nichtgläubige und es sind immer mehr Nichtgläubige als Gläubige, das muss man natürlich auch sagen. Also es ist immer wieder am Punkt, umzingelt von Feinden. Und das, glaube ich, führt dann dazu, dass man natürlich die nicht nur nicht einlädt, dabei zu sein, sondern dass man sie im Endeffekt zerstören muss. Und das ist leider auch etwas, wo sich so manche Religionsgemeinschaft oder so manche Organisation nicht mit Ruhm bekleckert hat, indem er ganz klar gesagt hat und bis heute teilweise sagt, Ungläubige oder Nichtgläubige muss man ausradieren, wenn man sie nicht konvertieren kann. Ne? Mhm. Ja.
Das ist die Frage, wie erkennt man denn bei sich auch vielleicht Ansätze von Rassismus bedeutet ja eigentlich erstmal Rassentrennung, oder? Also es heißt quasi einfach mal wirklich das Trennen von, ja, wie du gesagt hast, ne, dieses voneinander getrennt sein. Die und wir.
Ja.
Also Grüppchen eigentlich im Prinzip, ne? Grüppchenbildung.
Ja, genau, Grüppchenbildung, genau. Das ist ja genau der Punkt, ne, dass der Rassismus ohne Grüppchen eigentlich nicht wirklich funktioniert. Es läuft kein, also Rassismus ist Teamsport. Am Ende des Tages, ja, um es mal hart zu sagen. Weil ich muss natürlich etwas zugehörig sein, damit ich auch etwas nicht zugehörig bin. Also wenn ich nicht dazugehöre zu etwas, dann kann ich ja auch nicht sozusagen den Gegenpol dazu finden. Und das ist ja eigentlich auch eins der großen Motivationsprogramme von allen rassistischen oder faschistischen Organisationen, dass sie sozusagen ja versuchen, die Leute zu binden.
Oder du gehörst hier nicht dazu, ne?
Genau. Ja, genau. Es gibt so eine Art Agenda sozusagen. Mhm. Ne? Das ist praktisch das, woran wir glauben. Das sind unsere Werte. Das sind unsere, ne? Das ist unsere Ausrichtung sozusagen. Mhm. Und alle, die sich dem nicht unterwerfen oder dem nicht verpflichten, ja, das siehst du im politischen Kontext, das siehst du im religiösen Kontext und in vielen anderen auch. Die sind praktisch nicht dabei. So, das sind somit die Feinde und die müssen eben bekämpft werden an der Stelle auch. Weil wir sind die Guten und das sind die Schlechten. Dann werden Geschichten erzählt natürlich, ne? Katholische Kirche ist Weltmeister im Marketing. Ja, also ich sage jetzt mal, dieses Storytelling, das da aufgebaut wurde mit den Geschichten drumherum, was da alles diabolisiert wird sozusagen, ne? Vom Sex über andere Religionen, über Menschen, die gar keine Religion haben, über Kapitalismus, über bestimmte Arten von Freizügigkeit, Lebensfreude oder Dinge, die Lebensfreude bringen und so weiter und so fort. Es gibt ja unheimlich viel. Das ist natürlich schon, das ist eine Leistung, sage ich jetzt mal, ne? So ein Storytelling aufzubauen, dass man also auch ganz gerade Abgrenzungen kennt. Also es braucht klare Abgrenzungen, die natürlich auch mit harten Emotionen aufgeladen werden. Also Schuld zum Beispiel, eins der Lieblingsinstrumente sozusagen von der einen oder anderen Organisation. Geh mal in einen katholischen Gottesdienst und ich bin kein grundsätzlicher Gegner von katholischer Kirche, das will ich gleich mal dazu sagen, weil ich sehe ja auch, dass da gute Dinge passieren. Gerade auch, wenn es sehr regional und lokal wird auch, was da teilweise auch Gutes für Menschen gemacht wird. Ja, also mir geht es jetzt nicht darum, auch wieder irgendwas zu verteufeln, aber ich sag bloß, eine Beobachtung muss man schon mal auch festhalten, ganz objektiv. Mhm. Jedenfalls meine Beobachtung war, vielleicht gibt es auch ganz andere Predigten oder eben auch katholische Pfarrer, die das anders machen, ganz klar. Mhm. Aber das, was ich gesehen habe, da musst du mal eine Stricherliste machen, welche Worte du öfter hörst in so einem Gottesdienst. Also Schuld, Sünde, na, solche Worte. Mhm. Oder Liebe, Glück, ja, Vergebung hört man manchmal noch. Ja. Aber ich glaube nicht, dass es in der Balance ist. Mhm. So, und da gibt's Gründe dahinter sozusagen, weil in einer Organisation kann ich Menschen auf Dauer nur halten, wenn ich ihnen Angst mache. Und zwar nicht nur Angst vom Gegner, sondern Angst, nicht mehr dabei zu sein. Mhm. Und das ist eigentlich das große Druckmittel. Ja. Also wer über Rassismus führt, das sehen wir aktuell in der Welt ja auch, ne? Der braucht keine Begeisterung und Inspiration. Dem geht es gar nicht drum, Menschen oder ein Land oder sonst irgendwas irgendwo hinzuführen. Es geht nur drum, Menschen bei sich zu halten, zu vereinen und zu fangen, sozusagen wie ein Jäger. Und dafür brauche ich nicht Glück und Inspiration, dafür brauche ich nur Angst. Putin braucht nur Angst. Hm. Ja, der braucht nichts anderes, sozusagen. Ja? Und andere auch nicht. Hm.
Und da ist jetzt die Frage: Wie bekommt man mehr Liebe in sein Leben? Weil ich glaube, die Frage würde ja dann quasi erstmal Rassismus in der Wurzel überhaupt anpacken.
Der Kurt hatte damals eine schöne Antwort drauf, als ich ihn gefragt habe, warum er denn sein Leben lang jetzt mit über 90 Jahren immer noch den anderen hilft, so habe ich es gesagt. Ja, warum hilfst du immer noch den anderen? Und dann hat er so geguckt, dann hat er gesagt, es gibt keine anderen. Das ist mehr kann man, also schneller kann man es nicht formulieren. Ja. Mhm. Also ich glaube, es hat damit zu tun, zu verstehen, dass es die anderen nicht gibt. Mhm. Ja. Diese Grüppchen, gegen die wir uns aufbegehren sozusagen. Und das gilt für alle. Deswegen, ich sag mal so, die Frage vorhin von dir auch, der Rassismus ist in jedem von uns angelegt. Und wir sind alle teilweise verleitet, ihm zu folgen.
Kennst auch du das von dir? So in Alltagssituationen, dass du denkst, so nach dem Motto, das war jetzt klar. Oder weißt du, so richtig, richtig dumme Selbstgespräche, wo man sich selbst dabei beobachtet, man sich denkt, mein Gott, Adrian, was ist denn jetzt eigentlich los? Wo kommt denn das jetzt her?
Ja, kenne ich von mir. Auf alle Fälle. Kenne ich von mir auch. Muss man ganz klar schauen, ne? Also ich habe das jetzt wirklich noch, ja gut, in der Jugend gab es mal eine Zeit lang, wo wir mit einer bestimmten Kultur, sage ich mal, als Schüler zu kämpfen hatten. Das waren dann immer so 2, 3, die waren halt zufälligerweise von einer Nationalität und dann hat man da irgendwie so einen Glaubenssatz gegen eine Nationalität aufgebaut. Das hat sich in dem Moment in Luft aufgelöst, als meine Mama mit mir dann in dieses Land mal in Urlaub gefahren ist und ich gesehen habe, wow, okay, die sind ja mindestens genauso nett wie die Deutschen, in Anführungszeichen, wie auch immer das sein soll, die Deutschen, ne, die gibt es eigentlich auch nicht. Mhm. Wenn man mal evolutionsbiologisch schaut mit Völkerwanderung und so. Aber egal. Genau, also so gegen wie soll ich denn sagen, ethnische Rassen hatte ich das noch nie, aber es gibt es ja auch in allen Bereichen. Ja, die, die Politiker, die Journalisten. Ne? Da muss ich zum Beispiel über die letzten Jahre schon auch sagen, das ist auch Arbeit für mich, auch hier bewusst zu bleiben und nicht Leute in eine Schublade zu stecken und zu sagen, okay, das sind die Bösen, das sind die, die irgendwas Schlechtes wollen. Weil das gibt es nicht. Und sogar wenn ich jemanden sehe oder eine Gruppe von Leuten sehe, wo ich sage, die machen Dinge, das finde ich nicht gut. Ne? Nimm gerade die Corona-Zeit zum Beispiel, was da für Entscheidungen getroffen worden sind. Ich kann da inhaltlich klar dagegen sein. Ich kann auch meinen Umgang damit finden und kann auch meine eigene Entscheidung treffen, die vielleicht nicht konform irgendeiner Empfehlung oder Lehre sind. Aber Menschen, die diese Entscheidung zu treffen, pauschal als die Bösen oder die Kriminellen oder was auch immer zu verurteilen, ist eine Form von Rassismus. Da bin ich nicht dabei. Weil ich glaube, dass auch diese Menschen ihre Entscheidungen aus verschiedenen Gründen treffen, die vielleicht manchmal auch tatsächlich mit Angst zu tun haben.
Ja, absolut, absolut.
Wo hast du denn, siehst du bei dir manchmal den Ansatz, den kleinen Keim von rassistischem Denken sozusagen in irgendeine Richtung?
Ich habe lange Zeit, und das habe ich noch nie erzählt, wirklich noch nie erzählt, ich habe lange Zeit auch von meiner Mutter etwas übernommen. Was heißt, das stimmt nicht, lange Zeit stimmt nicht, aber ich würde sagen, bis ich 14, 15 war oder so. Weil meine Mutter hatte ein richtig traumatisches Erlebnis. Und zwar ist bei der Geburt, ja, mein Zwillingsbruder, mein Eineiger, ist verstorben. Und der, ich sag mal, verantwortliche Arzt, der gesagt hat, nee, das passt alles. Und meine Mutter so, ja, aber das Kind ist schon grün und blau. Ja, nee, das ist ganz normal. Und dann ist er einfach dann quasi verstorben. Der hatte einen osteuropäischen Akzent. Und seit diesem Erlebnis hat meine Mutter ganz klar, und ich verurteile sie dafür gar nicht, manchmal so eben, ich spreche es jetzt aus, rassistische Züge. So, ja, das war ja wieder so einer. Ich habe das in der Zeitung gelesen, das war ja klar, das war ja wieder so einer. Dann so, wow. Und das hat ehrlich gesagt auch ein bisschen natürlich gedauert, bis ich ein Teenager wurde, dass ich das erkannt habe, dass das eine tiefe Prägung meiner Mutter ist. Aber ich bin ein bisschen so, meine Mutter ist der liebevollste Mensch überhaupt. Und ich sehe sie da, weißt du, das konnte sie nicht unterscheiden. Das war für sie so ein tiefgreifendes Erlebnis. Und da ist es einfach dann blöd gelaufen, weißt du, sozusagen, für diese Situation, dass sie das einfach für ihr Leben so als Blaupause mitgenommen hat. Ja, die sind so. Wenn jemand so spricht, dann ist der quasi für Tod verantwortlich. Weißt du?
Stempel. Ja, es ist sehr praktisch wie ein Anker sozusagen. Ne? Sie hat ein ganz schlimmes emotionales Erlebnis und verbindet das dann eben mit einer bestimmten Akzentdialekt oder eben mit einer bestimmten Rasse. Ja.
Genau, und da glaube ich, sind wir beim springenden Punkt. Ich glaube, dass wir, also das, was mir passiert ist, in Form von, dass man von anderen Energien übernimmt, ich glaube, das ist der ganz große Ursprung auch von so Massenrassismus, dass man dann eigentlich vielleicht auch selbst gar nicht auf die Idee kommen würde, aber so oft man das Ganze hört von anderen, so, ja, jetzt schon wieder so einer, schon wieder hier, diejenige, der hat das gemacht, und irgendwann baust du so ein Feindbild mit auf in der Energie von anderen, wo du vielleicht selbst gar nicht drauf gekommen wärst, wenn du diesen Menschen nicht begegnet wärst, die dich damit reingesaugt haben, so, ne, in diese Energie von über andere schimpfen, anderen ganz kleinen Stempel geben, die sind so und so. Und das ist ja auch der Punkt. Die sind so, die Politiker sind so und so. Die von der Presse sind Schweine. Weißt du, was ich meine? Das ist so, wow. Das heißt, ich glaube, dass da auch der springende Punkt darin liegt, über einen Kamm zu scheren. Also quasi Einzelfälle auf komplette, ich würde schon wieder Gruppen sagen, aber auf viele Menschen drüber zu stülpen.
Ja, Generalisierung und Pauschalisierung.
Exakt.
Ja. sind zwei Merkmale von Rassismus. Also Rassismus funktioniert niemals ohne Pauschalisierung und niemals ohne Generalisierung.
Siehst du, sind wir beim
Punkt. Sonst müsste man sich ja die Menschen im Einzelnen anschauen und dahinter schauen.
Genau, ganz genau, ja.
Rassismus hat ja immer eine Etikettierung. Ne? Und das ist praktisch wie am Fließband. Da kommt einer nach dem anderen, auf jeden kommt so ein Babbal drauf. Ne? Mhm. Tack, 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 tack. Und jeder kriegt das Gleiche. Egal, ist schwarz, gleiches Babbal. Ja? Ist Jude, zack, gleiches Babbal. Mhm. Ist weiß, ist deutsch, ist Politiker, ist Journalist, alles gleiches Babbal. Wir etikettieren Menschen. So oberflächlich, wie es geht, so schnell wie möglich. Ohne schneller hinzuschauen. Und das geht natürlich nur, dass Menschen nicht schneller hinschauen, nicht tiefer hinschauen, wenn ich ihnen Angst mache. Wenn ich also sage, das ist gefährlich, auf die wollen wir gar nicht schauen, ja, also so weit wie möglich sozusagen weg, also auch hier wieder Distanz schaffen, Entfremdung, keine Kommunikation, kein Kontakt mit diesen Menschen zu reden ist verboten oder es macht keinen Sinn, ja, also das heißt, schau dir mal aktuell diese Diskussionskultur oder Streitkultur an, die wir auch haben, ja. Da wird ja nicht mehr miteinander geredet, da wird ja nur versucht zu gewinnen im Gespräch. Da versucht er, das ist ja eine Form von Kriegsführung, was da passiert. Auch in der
Entschuldigen
Politik
zu finden vor allem.
Ja, absolut, genau.
Das ist eigentlich die Hauptaufgabe, ne?
Genau.
Und wegen denen ist das jetzt so und deswegen geht's euch schlecht.
Mhm, genau. Ja, und in dieser Art von Gespräch überhaupt nicht mehr miteinander zu sprechen, den anderen gar nicht mehr verstehen und hören zu wollen, sondern nur drüber zu sprechen, seine Argumente zu bringen, also zu gewinnen. Es ist wirklich wie ein Kampf. Führt dazu, dass man sich ja im Endeffekt eben völlig verliert, sich überhaupt nicht verstehen kann und sich eben aus der Distanz im Endeffekt, wie mit Drohnen, die dann Worte sind, ohne sich wirklich zu berühren, von außen beschießt. Und das ist die Grundlage dafür, dass ich einen Menschen etikettieren kann und den auch niemals aus seiner Schublade rauslasse, weil ich die Schublade gar nicht anfasse, weil ich gar nicht reinschaue in die Schublade.
Das sind wir natürlich jetzt in der Zeit, wo es sehr, sehr einfach ist, ne? Gerade in der Online-Welt ist es ja wahnsinnig einfach, andere zu beschimpfen, zu beschuldigen und so weiter. Mit einem Kommentar kann ich das ja ganz leicht machen. Da muss ich mich ja nicht vor irgendjemand hinstellen und sagen, so, jetzt pass auf, ich sag dir jetzt mal wirklich meine Meinung. Das ist ja eine ganz andere Nummer. Ich würde dir gerne sagen oder erzählen, was die Heilung meiner Mutter war.
Mhm.
Die Heilung meiner Mutter war, dass ich einen besten Freund dann hatte, den Vedran, der jetzt in den USA lebt und der Kriegsflüchtling aus Bosnien war. Mhm. Und der genau den gleichen Akzent hatte. Und der netteste Kerl überhaupt war. Der war dann jeden Tag bei uns. Ich habe den immer mit nach Hause gebracht. Ich wusste das ja gar nicht, weißt du. Aber weil ich Vedran in der Schule kennengelernt habe und immer mit nach Hause gebracht habe, habe ich die Wunde meiner Mutter oder einen Glaubenssatz meiner Mutter überschrieben. Aber die sind ja alle gar nicht so. Die sind ja auch voll nett. Und dann haben wir die Eltern kennengelernt und so, auch super nett. Wirklich nette, intelligente Menschen, die einfach in vielen Bereichen auch uns ganz viel gelehrt haben, weißt du? Und dann so, oh wow, okay, cool, geil. Dann war das plötzlich wie aufgelöst. Dann war das egal, weil dann hat man verstanden, oder sie hat dann verstanden, ohne sie jetzt irgendwie, na, da muss man jetzt nicht dumm sein oder so, sondern dann ist man einfach in einem emotionalen Gefängnis. Na, also mit Verstehen hat das ja alles nichts zu tun, sondern es hat was mit Fühlen zu tun. Mhm. Und wenn ich plötzlich fühle, ach, das ist ja gar keine Pauschalisierung wert. Weil alleine dieses eine Beispiel, diese eine Erfahrung zeigt mir ja, die sind nicht alle Schwerverbrecher. Und alleine das reicht ja. Alleine diese eine Erfahrung reicht, um das weicher werden zu lassen und mit Liebe zu füllen. Und dann kann man auch das Vergangene mit einer neuen Erfahrung sehen.
Mhm.
Vielleicht war der ja auch total nett, ich kenne den gar nicht und hatte irgendwie auch einen total Scheißtag und alles ist bei dem schiefgelaufen und also dann geht man plötzlich durch eine neue Erfahrung in die Empathie.
Genau.
Und ich habe das so oft auch schon unbewusst in meinem Umfeld geschafft, also in meinem weiteren Umfeld, weil ich in meinem engen Umfeld keine Menschen habe, wo ich irgendjemanden durch einen Impuls oder so zum Umdenken bringen darf, sondern die sind alle schon relativ sehr, sehr weit. Aber es gab da auch, gerade im schulischen Bereich, wo du jetzt dein Umfeld in Anführungszeichen nicht so wählen kannst, weil du bist halt mal mit jemandem in der Klasse oder im Studium, bist halt einfach mal mit irgendwelchen Leuten zusammen. Die kannst du jetzt nicht auswählen. Da kannst du halt damit handeln. Und da habe ich oftmals gemerkt, da fallen auch hier und da mal so Sätze. Und alleine durch das, dass ich dann zum Beispiel so eine Gegengeschichte erzählt habe, manchmal auch ein bisschen provokativ mit Absicht. So, ach, das ist lustig, dass du das jetzt erzählst. Bei mir ist es letzte Woche genau das Gegenteil passiert. Nämlich, ich hatte zwei schwere Koffer. Ich bin von Tour wiedergekommen, bin im Zug gewesen und ich bin da irgendwie hängen geblieben. Und dann kam eben zum Beispiel einer von Nationalität XY und hat mir einfach geholfen und hat sich dann noch von mir verabschiedet, hat mir dann noch gewunken vom Zug aus. Dachte ich mir, wow, was für ein netter Kerl, mega geil. Weißt du, dass man einfach auch so Gegensamen pflanzt und sagt, nee, Moment mal, ich habe eine andere Erfahrung gemacht. Es ist jetzt nicht schwarz-weiß, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes tatsächlich.
Ja. Ja, interessant. Ja, da sagst du ja eigentlich im Endeffekt auch schon die Medizin und die Heilung für dieses große Thema Rassismus. Es wäre weltweit die Heilung, aber es geht ja bei jedem Einzelnen los. Es ist genau das, was du beschreibst, ne? Dieses nochmal auf jemanden zugehen, nochmal eine neue Perspektive wählen, mal hinschauen, gibt es noch neben dem, was ich erfahren habe, was ja nicht unbedingt falsch sein muss, ist halt eine Erfahrung gewesen.
Ne? Das Moment, eine Momentaufnahme war das, ne?
Genau, ist ein Teil der Realität, aber es ist nicht die gesamte Realität. Gibt es noch etwas dahinter? Ja? Also eben auf Menschen zuzugehen und zwar nicht um sie zu verletzen, sondern um sie besser zu verstehen. Ich glaube, wenn man aufeinander zugehen würde und mehr miteinander sprechen würde, um sich gegenseitig besser zu verstehen, dann würden wir ganz neue Bilder im Kopf auch kriegen von denen, die wir schon in Schubladen haben. Dann würden wir sagen, ah, okay, die Schublade ist nicht alleine richtig, sondern es gibt noch eine zweite, dritte, vierte, fünfte, wenn ich schon in Schubladen denken will noch überhaupt. Ne? Und dann irgendwann feststellen, wow, es gibt so viele Schubladen eigentlich.
Gibt es eine eigene die Schranktür, ne?
Genau, eigentlich können wir die Schublade auflösen. Eigentlich liegt alles im Zimmer offen rum, sozusagen. Mhm. Ne? Es gibt diese Boxen nicht, sozusagen. Ja, und das ist wahrscheinlich der Weg, sozusagen. Ne? Also den Rassismus besiegen kann man den nicht. Der löst sich auf. Der löst sich auf durch das, dass man Nähe aufbaut und dass man, also Angst macht immer das, was man nicht kennt.
Genau, weil besiegen bedeutet ja automatisch Kampf. Und das ist ja automatisch erstmal Ablehnung. Kampf ist ja immer auch gegen etwas. Und ich glaube, das Allerwichtigste, na, das ist ja auch wieder alles, was wir besprechen, ist eine ganz große Metapher für so viele Dinge, die man so runterbrechen kann auf so viele andere Sachen. Annahme. Annahme, dass es so ist, wie es ist.
Ja.
Und Offenheit vor allem.
Wer gegen was kämpft, kann nicht lieben. Ja, also auch wenn ich gegen das Ende meiner Ehe kämpfe, da bin ich nicht in der Liebe. Wenn, dann muss ich für was sein, sozusagen. Ne? Und das ist ja genau der Punkt. Ne? Die Leute haben ja praktisch kein positives Bild, teilweise auch im Kopf, wofür sie wären. Sonst kriegen ja nur, sie werden indoktriniert mit Dingen, wogegen sie sind, sozusagen. Weil wir uns ja schützen müssen, weil wir uns verteidigen müssen. Also da sind wir wieder bei diesem Angstthema. Ne? Ich meine, wenn ich das Gehirn von einem Menschen in Angst versetze, dann denkt er nicht ins Wohin, dann denkt er nur ins Wogegen. Und ja, ich glaube, es ist hat viel auch damit zu tun, während du gesprochen hast, dass mir das auch nochmal so bewusst geworden, der Unterschied zwischen Identität und Identifikation. Also ich glaube, dass dieses ganze Rassismus-Thema und auch somit das Leid in der Welt viel mit Identifikation zu tun hat. Also das heißt, nehmen wir nochmal dieses banale Fußballbeispiel oder Sportbeispiel. Identifizieren kann ich mich mit jedem Shit, auf gut Deutsch gesagt. Ich kann mich mit allem, wenn ich das will, kann ich versuchen, mich zu identifizieren. Ne? Das kann ein Fußballclub sein, das kann Wert A, Wert B, Wert C sein. Es gibt Leute, die identifizieren sich mit nationalsozialistischem Gedankengut. Die haben selber alles andere als eine deutsche oder sonstige Vergangenheit. Ja? Also scheinbar das komplette Gegenteil auch. Ne? Also Identifikation ist ein mentales Ding. Ich kann mich mit allem irgendwie identifizieren und kann sagen, ja, dafür stehe ich, das finde ich gut und das ist das Richtige, das ist das Fähnchen in meinem Garten und da baue ich jetzt einen Zaun drumherum, alles drumherum ist schlecht. Aber meine Identität wäre ja im weitesten Sinne spirituell gesprochen, dass sich eigentlich genau diese ganzen Identifikationen auflösen, weil ich merke, ah, das sind mentale Konstrukte, die sind mir anerzogen worden oder habe ich übernommen oder vererbt bekommen oder eben auch selbst erschaffen an der Stelle. So, und wenn ich das mal auflöse und feststelle, dass meine Identität sozusagen viel größer ist und dass es nur eine Identität gibt und dass es eben die anderen nicht gibt, sondern dass alles eins ist und dass das zusammengehört, auch wenn es trotz aller Unterschiedlichkeiten und gerade wegen der ganzen Unterschiedlichkeiten und das gegenseitig zu erkennen und dieses Aufeinanderzugehen dann zu mehr Verständnis führt. Und wo mehr Verständnis ist, ist weniger Angst. Ja? Angst entsteht immer dort, wo ich mich nicht auskenne. Ja, und deswegen, glaube ich, wäre das der Schlüssel, sozusagen die Identifikationen wieder zu lösen. Also immer wieder bei unserem Punkt, Meditation ist die Lösung für vieles, ja, oder für alles.
Das wusste man am Anfang schon, ne, dass das am Ende wieder kommt.
Das war klar, ja, das war klar. Ja, aber es geht wirklich darum, diese Identifikationen zu prüfen. Ja, also was habe ich da für einen Glaubenssatz oder für eine Haltung dazu? Und ganz könnte genau vielleicht auch das Gegenteil oder etwas auf der Seite davon nochmal stimmen?
Ich glaube, es ist eine spannende Aufgabe, wenn man das jetzt hört. Ich weiß nicht, ob es Menschen gibt, die sich da komplett davon freimachen können, dass sie am Tag niemanden mal so ganz kurz in eine Schublade stecken. Mhm. Und wenn man das jetzt hört, dann darf das eine wundervolle Einladung sein, auch an mich selbst jetzt, in solchen Momenten, wenn man sich selbst dabei ertappt oder wenn man sich selbst dabei beobachtet, ich meine, das ist ja schon mal quasi ein Lottogewinn, ne? Wenn man sich in solchen Situationen dann so seiner selbst bewusst ist, oh wow, was war das jetzt für ein Gedanke, krass. Mhm. Mhm. Da ganz kurz nochmal innezuhalten, einfach auch sich selbst verzeihen. Na, wie die Karin Kuschig immer sagt, ja, das verzeihe ich mir jetzt am besten gleich mal selbst. Mhm. und dann einfach mal zu gucken, okay, wow, wo kam das jetzt eigentlich her? Was gab es da jetzt eigentlich für einen Grund? Habe ich da mal eine Erfahrung gemacht oder sowas, dass ich dieser Person jetzt diesen Stempel aufdrücke? Und dann einfach mal das Herz weit werden lassen, was denn vielleicht auch positiv an diesem Mensch ist. Das finde ich immer eine wunderschöne Übung, dass wenn man irgendwo einen Widerstand spürt, das heißt ja auch tatsächlich, wenn du von Menschen gemocht werden möchtest, ne? Ich weiß nicht, war das in Dale Carnegies Bestseller da, dieser, wie du Freunde gewinnst, ja. Weiß ich nicht genau. Aber es ist auf jeden Fall so, dass du Liebe verbreitest in dir und in anderen, ob du möchtest oder nicht. Selbst wenn jetzt jemand dir gegenüber steht, wo du sagst, ich würde jetzt im Strahl kotzen wollen, weil dieser Mensch, die Energie, das ist einfach, das packe ich gar nicht. Du findest immer irgendwas an dem Menschen, wo du sagst, ja, das finde ich echt jetzt einfach von Herzen gut. Keine Ahnung, seien es die Schuhe oder die Frisur oder sonst irgendwas. Wenn es nicht der Charakter ist, völlig egal. Fokussier dich darauf. Fokussier dich auf die eine Sache, wo du sagst, nur mental, oh, das finde ich echt gut an dem. Und es wird der Mensch merken und somit verbreitest du Liebe in der Welt. Eine einzige Sache. Ja. Und du änderst deine Energie sofort, schlagartig. Shiftest den Fokus sofort. Hm.
Ja, gilt ja für alles. Berufsgruppen zum Beispiel. Die Versicherungsmakler, die Immobilienmakler. Das ist ja auch alles Rassismus, ne? Die melden sich nur, wenn sie Kohle brauchen. Die wollen viel für das, dass sie wenig tun. Hm. Also diese ganzen Etikettierungen sich anzuschauen. Und ich glaube, das Wichtigste zu all dem, was du jetzt auch gesagt hast, ist genau mit diesem Blick sich tatsächlich selbst anzuschauen. Ich glaube, das ist der größte Schlüssel. Ich bin wirklich ganz, ganz fest aus tiefstem Herzen davon überzeugt, dass Menschen, die sich selbst lieben, nie und nimmer sich für rassistische Zwecke missbrauchen lassen, niemals langfristig oder nachhaltig in rassistischen Handlungen oder Denkweisen nach außen hin irgendwie verharren und sich vergaloppieren, weil jeglicher Rassismus nach außen eigentlich entsteht als Wirkung aus der Keimzelle der eigenen fehlenden Selbstliebe an der Stelle auch. Da habe ich eine ganz tiefe Verletzung, die irgendwo in meinem Leben entstanden ist. Also irgendwo ist etwas Inneres in mir nicht heil, sage ich jetzt mal so. Ne? Selbstliebe ist immer ein bisschen ein schwieriges Wort an der Stelle. Aber es basiert auf einer eigenen, nicht geheilten Verletzung. Und da, wenn jemand reingrätscht sozusagen und jetzt sozusagen arbeitet mit Klischees, mit Etikettierungen und so weiter, mit Angst und so weiter, jetzt kann man natürlich was draus machen. Und das hat auch viel, also ich bin echt davon überzeugt, dass viele Rassisten im Endeffekt, ja, das ist ein kollektiver Schrei nach Liebe. Das ist ein kollektiver Schrei nach Liebe, den diese Leute haben und unglaublich verletzte Wesen sind, einfach auch, die alles brauchen, außer die Etikettierung, du bist ein Rassist, du bist ein Nazi, du bist sonst irgendwas, ja. Und weil damit machen wir es immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und ich sehe das mit sehr großer Sorge momentan auch in, gerade auch in Deutschland, wie teilweise mit Leuten, die solche Verhaltensweisen und Tendenzen zeigen und auch zum Ausdruck bringen, die ich auf einer menschlichen Ebene ganz klar auch nicht teile, ganz im Gegenteil. Aber die Menschen dahinter wieder in die andere Ecke zu stellen und somit in ihrem Rassismus zu bestätigen, weil man ihnen sagt, ihr gehört nicht dazu, mit euch redet man nicht, ihr seid die schlechteren Menschen und so weiter. Damit wirst du keinen Nazi, keinen, der Frauen unterdrückt oder sonst irgendwas, wirst du nicht heilen dadurch. Du wirst ihn festhalten in dieser Haltung. Und es wird immer mehr Krieg und immer mehr Zerstörung dadurch geben, bis einer dabei drauf geht. Ne?
Dunkelheit. Das ist auch nochmal. Ja, Dunkelheit wird nicht durch Dunkelheit zu Licht, ne?
So ist es. So ist es. Und es braucht irgendeinen, der auf diese Menschen zugeht und ihnen die Chance gibt, zumindest ins Licht zu kommen. Und nicht jeder will. Das ist klar. Und es geht auch nicht um jeden. Und es gibt Leute, die wollen es auch bis zum letzten Atemzug nicht. Aber es gibt ganz viele, die könnten wir gewinnen. Die könnte man bewegen. Da könnte man was heilen. Und um die geht's. Und die, denen geben wir alle die Chance gar nicht mehr, weil wir selber teilweise mit Rassismus bekämpfen. Weil Menschen als Nazis oder sonst irgendwas zu beschimpfen und zu bezeichnen, ist eine Form von Rassismus. Das muss man ganz klar so sehen.
Ja. Sehr spannender Gedanke.
Ja, und weißt du, man darf hier Verhalten und Gedankengut von der Seele und vom Menschen einfach an der Stelle unterscheiden. Es gibt rassistisches Verhalten, es gibt rassistisches Gedankengut und das ist so, wie es ist. Aber solange ich mich auf dieser oberflächlichen Ebene aufhalte und hier diskutiere, den Glauben von einem Menschen kann ich nicht angreifen. Jeder Glaube wird sich verstärken, wenn er angegriffen wird. Das gilt ja schon für unsere eigene Meinung, was ja ein Glaube ist. Wenn ich eine Meinung habe und ich bin da fest überzeugt davon und jemand kommt und sagt, das ist ja ein Scheiß, was du da denkst. Das kannst du so nicht denken. Dann werde ich eher meinen Glauben verteidigen. Das heißt, wir dürfen von dieser Ebene wegkommen und müssen aufhören, die Leute zu überzeugen oder zu beschimpfen für das oder für dumm zu halten. Ja, auch so eine Krankheit der Medien oder der Comedians auch teilweise, die dann irgendwelche Bevölkerungsgruppen und gerade auch die Rechten teilweise immer als Dummköpfe, als Hohlköpfe bezeichnen. Ich glaube, dass das ein sehr großer Fehler ist, das zu machen aus verschiedensten Gründen. Aber wir dürfen tiefer schauen. Wir müssen auf den Menschen, auf die Seele schauen und dieses Persönlichkeitsbezogene, das dürfen wir nicht übersehen, weil wir müssen die Menschen gewinnen, nicht ihre Meinung sozusagen umdrehen. Weil da ist der Ursprung des ganzen Leids.
Alleine, wenn man sich selbst jetzt mal so beobachtet oder wenn ich uns jetzt so beobachte, es ist alleine auch so vom Vokabular gar nicht so einfach, alleine nicht rassistisch zu sprechen, ne? Wenn du alleine sagst, die Medien, ich finde es nicht gut, dass die Medien über die Nazis sagen, das sind alles Dummköpfe. Alleine in dem Satz sind wahrscheinlich schon zwei rassistische Aussagen. Ne? Das ist schon voll abgefahren.
Ja, absolut, absolut. Ja klar, unsere Sprache zwingt uns was dazu.
Das ist echt heftig.
In Begriffen, ja, ein Begriff ist etwas, was wir brauchen, weil wir es sonst eben nicht begreifen können. So, und deswegen ist Sprache natürlich unzulänglich an der Stelle. Deswegen macht Diskussion an der Stelle irgendwann auch keinen Sinn mehr, sondern irgendwann muss man lernen, sich zu fühlen, einzufühlen und nicht den anderen zu verstehen oder zu bekehren durch Worte, weil Worte sind schwach. Sie sind zu ungenau.
Ja, genau, weil eigentlich müsstest du sagen, dieser eine Mensch, der für die eine Zeitung geschrieben hat, wo ich diese Headline gelesen habe, das finde ich nicht gut, das weißt du, was ich meine?
Genau.
Ja, ist schon abgefahren, ne? Also es war, ich finde es auch voll geil, ich finde es für mich jetzt auch nochmal sehr inspirierend, da nochmal genauer hinzuschauen, wann man denn einfach so flapsig auch für sich selbst trennt oder pauschalisiert. Pauschalisieren nehme ich mich nicht aus, definitiv. Ist echt heftig.
Ja, das ist menschlich und da müssen wir einfach, glaube ich, echt alle miteinander bewusst sein. Das ist jeden Tag eine neue Aufgabe für dich, für mich, für alle. Ja.
Voll, aber genau dafür sind die Soul Talks da. A, dass wir uns selbst inspirieren und mal wieder das bewusste Feld erweitern. Also wow, krass, ja. Also mir ist es hier auch immer wichtig zu sagen, ist nicht so, dass wir die beiden von der Muppet-Show sind und dann von oben so, haha, guck mal die Welt, sondern wir sind ja ein Part of the Game, ne? Wir sind ja da selbst genauso im Strudel.
Wir reden größtenteils über uns.
Ja, ist so. Ist so, wirklich, ja.
Unsere eigenen Themen auch.
Ja, wenn wir sagen die Menschen, dann klar, können wir nicht sagen, ja, wir und die Menschen, ne?
Ja, wir sind ja auch Menschen.
Genau.
Meistens.
Ja, habe ich auch schon festgestellt. Ja. Menschliche Züge.
So ist das. Ja. Voll cool.
Danke dir.
Spannendes Thema.
Ja, voll, total. Ich glaube, da gibt es auch keinen Abschluss, weißt du. Ich glaube, da gibt es nicht so, jetzt pass auf, jetzt teilen wir noch 5 Tipps gegen Rassismus. Das gibt es, glaube ich, einfach nicht. Es ist einfach eine offene Diskussion und einfach ein inspirierender Austausch, wo jetzt jeder einfach für sich das nochmal überprüfen kann. Ich glaube, es geht einfach immer ums bewusste Feld erweitern.
Ja, absolut.
In welchen Situationen ertappe ich mich denn vielleicht auch selbst dabei? Und wenn man sich nur einmal bewusst dabei beobachten kann, ist schon geholfen. Weil dann ist das bewusste Feld wieder weiter.
So ist es. Und in Zukunft vielleicht auch nochmal mit einer offeneren Perspektive auf diejenigen zugehen, die ich selbst schon als Rassisten oder sonst irgendeine andere Gruppierung definiert habe. Und anstatt mit Fäusten mit in der Tasche, mit offenen Armen mal drauf zugehen und nicht versuchen, die Menschen zu überzeugen oder rüberzubringen auf die gute Seite, auf der ich glaube, selber zu stehen, sondern zu verstehen und verstanden zu werden und somit Nähe zu gewinnen. Und dann lösen sich alle Arten von negativen Dingen sozusagen auch automatisch auf.
Voll. Und ich würde als Schlusswort gerne noch eines sagen, und zwar diese self-fulfilling prophecy. Na, ich erwarte schon, dass das so und so passiert und dann passiert es plötzlich. Das gibt es ja auch umgekehrt. Das gibt es ja auch, dass du glaubst, diese Gruppe von Menschen ist so und dann läufst du durch die Welt mit dieser Brille und ach schau, schon wieder. Schon wieder hat einer, der so ist, das gemacht. Habe ich es doch gewusst. Und ich glaube, das sollte die Botschaft auch sein, diese Soul Talks. Dass man diese Brille mal ablegt und den Menschen eine neue Chance gibt, auch anders zu sein, als man glaubt, dass eine Gruppe so ist, sondern dass es lauter Individuen sind, wo jeder komplett unterschiedlich ist. Und dass man, wenn man sich selbst dabei ertappt, das mal auflöst in Liebe und sagt, ich gebe jedem Menschen da draußen jeden Tag eine neue Chance, jeder kann sein, was er auch sein mag und nicht eine Gruppe.
Ja.
Oder zu einer Gruppe dazugehören, die ich ja selbst kreiert habe. Ne? Ich kreiere die Gruppen in meinem Kopf.
Ja, ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort.
Finde ich auch.
Ich danke dir. Mach's gut.
Bis bald. Ciao. Da sind wir wieder zurück. Wie ist deine Meinung zu Rassismus? Lass es uns gerne wissen. Alle Links, alle Einfallstore, Kontaktmöglichkeiten zu Steffen und mir findest du direkt in den Shownotes. Klick da jetzt gerne mal rein und klick einfach mal entweder auf sein Instagram oder auf mein Instagram und lass uns gerne mal direkt eine Sprachnachricht oder eine geschriebene Nachricht da. Mach das jetzt gleich, wenn du magst, wenn du das jetzt hörst, und lass es uns wissen. Das interessiert uns, was genau deine Meinung dazu ist. Und auch danke, dass du den ganzen Soul Talk gehört hast, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Wissen wir sehr zu schätzen. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, wenn du Infos rund um neue Soul Talks, neue Podcast-Episoden, neue Musik erhalten möchtest, dann komme jetzt gerne auf die Freundesliste in den Newsletter unter adriennews.de. Auch den Link findest du in den Shownotes. Klick auch da gerne drauf. Trage dich ganz unverbindlich ein. Du kannst dich mit einem Klick wieder austragen. Ich würde es an deine Stelle aber auf jeden Fall mal versuchen, weil es ist sehr, sehr wertvoll. Ich schreibe mehrfach von Herz zu Herz eine Mail. Genau an dich. Also, bis zur nächsten Folge des Oldest Soul Podcasts und alles Liebe zu dir. Let it flow and let it grow. Dein Adrian. Bye bye.
Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the oldest soul.
Talk.